Welttipur, vier Fürstentümer, Menschenreich, Flüstersteinmark, Burg Heilborn. Die Aufregung stand Hallgrim ins bartlose Gesicht geschrieben. Er war jetzt seit 2 Tagen in Flüsterstein in der Festung der Stadt zu Gast und nun durfte er endlich beim Fürsten vorsprechen. Zügig schritt er voran, um schnell den Audienzraum des Fürsten zu erreichen, was in dieser riesigen Festungsanlage einige Zeit beanspruchte. Er war von seinem Orden entsandt worden, um den Herrscher der östlichen Grenzmark kennenzulernen und als Stellvertreter des Grauen Turmes Rat zu geben. Er, Hallgrim al-Noshura, bei einem Fürsten als Ratgeber. Es erfüllte ihn ein wenig mit Stolz. Hoffentlich passierte ihm kein Malheur. Die 2 Wochen dauernde Reise aus dem hohen Nordwesten hatten den jungen, schlanken Magier etwas mitgenommen. Er war nicht schwächlich, wie es der landläufigen Meinung über Zauberer entsprach. Dieses hartnäckige Gerücht der Landbevölkerung entsprang der Vorstellung, die wenigen, die diese Gabe der arkanen Künste beherrschen lernten, hätten für nichts anderes als Schriftrollen und Bücherzeit. In Wahrheit wurden im Orden des Grauen Turmes regelmäßige körperliche Ertüchtigungen angeordnet. Nach dieser langen, anstrengenden Wanderung war Hallgrim seinen Lehrern dankbar. Er erinnerte sich an einige Lektionen, die während der körperlichen Übungen gegeben wurden.
»Denn in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Meistens jedenfalls«, ahmte Hallgrim den Ausspruch eines Mentors leise murmelnd nach. »Und ein starker, gesunder Geist war für die Beherrschung der Magie unabdingbar.«
»Nun ja«, dachte Hallgrim al-Noshura sinnierend, »mit der Kondition und Stärke eines Kriegers können wir vom Orden nicht mithalten. Aber das macht ein Meister mit den richtigen Zaubersprüchen ohne weiteres Wett.« »Tja, ein Meister. Ich jedoch habe schon bei den einfachen Zaubern des ersten Machtkreises Schwierigkeiten.« Missmutig raffte Hallgrim seinen waldgrünen Wanderumhang. Er besah noch einmal seine braune Lederhose und sein gewebtes Leinenhemd. Beide waren mit vielen kleinen Taschen übersät, die alle vollgestopft mit verschiedenen nützlichen Dingen für eine Wanderung in der Wildnis oder das magische Handwerk waren. Zufrieden darüber, dass sich alles an seinem Platz befand, wandte er sich der Tür seines Zielortes zu. Viele seiner Mitschüler hätten mit dem Kopf geschüttelt. Sein Aufzug war nicht gerade dem Schick eines Adelshofes entsprechend, aber dafür praktisch und er war schließlich zum Arbeiten hier. Die Arbeit eines Magiers. Erneut drangen unangenehme Erinnerungen an sein Studium im Grauen Turm in ihm hoch, und er verharrte mit der Hand auf dem Riegel der Tür. Ja, er hatte es geschafft, erfolgreich im Orden zum Adepten aufzusteigen, und es war ihm nun erlaubt, alle Zauber bis zum 2. Machtkreis zu wirken. Trotzdem war er sich seiner mangelnden Beherrschung der Magierfähigkeiten wohl bewusst. Nicht immer entsprach das Ergebnis eines Zaubers dem, was er eigentlich wollte. Manchmal war das Resultat nicht mal annähernd das, was er geplant hatte. Der junge Magier schlug sich nicht wie seine Mitschüler damit herum, dass sein Lenken der Energien manchmal fehlschlug und nichts passierte. Nein, sein ungewöhnliches Talent, gewaltige Mengen an magischen Energien anzuziehen, ließ es gar nicht zu, dass diese Kraft ohne Wirkung verpuffte. Und genau darin lag das Problem. Ein fähiger Magier zeichnete sich selten durch die große Gewalt seiner Zauber aus, sondern dadurch, dass er wie ein Feinhandwerker die Magie genau zu lenken verstand. Des Weiteren entschied über Wohl und Wehe eines Herganges, wie klug man einen Zauberspruch eingesetzt hatte, und nicht dessen Machtgrad. Dies waren jedenfalls die Lehren des Ordens, und Hallgrim musste zugeben, dass an ihnen schon etwas dran war. Einige Ordensmeister vermuteten, Hallgrim könne irgendwann einmal die Energien der stärksten Bandsprüche beherrschen, die Zauber des 10. Machtkreises. Er konnte es kaum glauben. Stets setzte er zu viel Kraft für die einfachsten Zaubersprüche ein. Je höher der Machtkreis des Zaubers war, desto ungenauer konnte er ihn lenken. Es war wie bei einer Kutsche, an die zu viele Pferde angespannt wurden und die aufgrund der Geschwindigkeit ständig Gefahr lief, bei einer Bodenwelle aus der Bahn zu geraten. Es schien, als zöge Hallgrim die freien Energien der Schöpfung wie ein Magnet an, was für jeden anderen Magier schwere Arbeit bedeutete. Eine Gabe, die ihm, wenn er in seinem Leben zurückblickte, andauernd Probleme eingebracht hatte. Der Rat des Ordens erkannte Hallgrim al-Noshuras Leistungen in den arkanen Wissenschaften an, hatte ihm jedoch befohlen, äußerst umsichtig von der Macht Gebrauch zu machen, vor allem in ernsten oder schwierigen Situationen. Seufzend kehrte ein deprimierter Hallgrim aus seinen Gedanken in die Wirklichkeit zurück und warf einen boshaften Blick auf seinen mannshohen Stab aus glattpoliertem Ebenholz, der ihn als Magier auszeichnete. Dann trat er endlich durch die Tür. Der vertraute Geruch von altem Pergament wehte Hallgrim entgegen, vermischt mit Staub und dem Duft von brennendem Kieferholz. Er sah sich in dem weiträumigen Zimmer um. Kurz erfasste er die großen, an der Wand hängenden Karten, die verschiedene Landstriche der westlichen Fürstentümer darstellten. Dann wurden seine Augen auf den schweren, wuchtigen Eichentisch gelenkt, der mit seiner ausladenden Tischplatte den Raum beherrschte. Auf ihm war die ganze Umgebung der Grenzmark als Miniaturlandschaft abgebildet, einschließlich der Stadt Flüsterstein und ihrer Burganlage. Umliegende Dörfer wirkten wie Ansiedlungen von Puppenhäusern. Die Bäume der dargestellten Wälder waren wohlgearbeitetes Schnitzwerk. An einer Seite der Platte stand ein grauhaariger Mann mit verschränkten Armen, der nachdenklich die Miniaturlandschaft betrachtete. Beim Eintreten des Adepten riss er sich aus seinen Gedanken und schaute zum Eingang auf. »Ah, der junge Magier! Ich freue mich, euch zu sehen, Hallgrim Al-Noshura. Willkommen in meiner Feste!« Mit Erstaunen betrachtete Hallgrim den alten Mann, der mit seiner abgetragenen Kampfkleidung so gar nicht wie ein Fürst aussah. Etwas verspätet verbeugte er sich vor dem Herrn der Mark. »Dank für Willkommen und Einladung, Fürst Nelda Al-Aldan. Ich erbiete euch den Gruß von den Meistern des Grauen Turmes, die in Form meines Besuches gerne eurer Anfrage nachgekommen sind. Wie kann ich euch dienen?« »Ah, sogleich auf jeden Fall. Kommt mit mir zur Hauptfigur meiner Rätsel und Fragen.« Ohne weitere Erklärung marschierte der Fürst aus dem Kartenraum hinaus, und Hallgrim hastete hinter ihm her. Fürst Aldan führte ihn durch schmale Gänge, die in ihrer Schmucklosigkeit alle recht ähnlich aussahen. Oft bogen sie ab oder durchschritten schwere Eichentüren, und schon bald wusste Hallgrim nicht mehr, wo er sich befand. Düsteres Halbdunkel herrschte in den Fluren vor, nur spärlich erleuchtet durch ein entferntes Fenster oder eine einsame Fackel. Bei dieser Trostlosigkeit war Hallgrim froh, dass er nicht in einer Burg leben musste. Fürst Aldan schien derweil eine eigene Düsternis in sich zu tragen. Gedankenschwer ging er schweigend voran, und Hallgrim fragte sich, ob die Sorgen, die dem Fürsten auf das Gesicht geschrieben standen, etwas Schlimmeres zu bedeuten hatten. Nach einer langen Treppe abwärts bogen sie in einen breiten, nackten Gang ein, dessen rechte Wand zu einer Außenmauer gehörte. Statt normaler Fenster gab es hier schmale Schießscharten, die im Winter mit dicken Holzverschlägen verschlossen wurden. Der Rundgang selbst war sauber und schlicht, frei von Gegenständen, die dort Vorbeikommende hätten behindern können. Nach etlichen Treppen und verwinkelten Fluren erreichten sie einen weiten Raum, der eine ganze Etage für sich beanspruchte. Hallgrim riss überrascht die Augen auf, als er erkannte, dass er sich in einem gut eingerichteten Alchemielabor befand. Es war großzügig mit Tischen und Regalen ausgestattet, die beladen von Apparaturen waren. Es herrschte rege Betriebsamkeit, was nicht zuletzt an der Art der quirligen Gnome lag, die hier hauptsächlich arbeiteten. Die zierlichen Geschöpfe waren emsig dabei, verschiedenste Pflanzen zu extrahieren, Flüssigkeiten und Pulver zu vermischen und Essenzen zu kreieren. Wie in einem Ameisenhaufen rannten die gnomischen Alchemisten zwischen den Tischen umher oder hantierten mit schnellen Bewegungen mit Laborgerät. Noch nie hatte Hallgrim so viele unterschiedliche Glaskolben gesehen. Gerüche von Verbranntem und einer Vielfalt von Extrakten kitzelte seine Nase. Hallgrim war immer wieder erstaunt über dieses kleine Volk, das ihm gerade einmal bis zur Hüfte reichte. Mit ihren übergroßen Augen, den spitzen, fledermausförmigen Ohren und ihrer lederartigen braunen Haut wirkten sie auf ihn grotesk. Ihre lebensfrohe und etwas respektlose Art machten sie in seinen Augen jedoch liebenswert. Er bewunderte und beneidete sie wegen ihrer Lebenseinstellung. Bevor er sich noch länger umsehen konnte, ergriff Fürst Aldan ungeduldig Hallgrims Ellbogen und führte ihn in die rechte hintere Ecke des Saales. Dort erblickte er nahe einer Wand ein steinernes, lebensgroßes Abbild eines Mannes neben einigen Kisten. Auf einer der Kisten hatte es sich ein junger Soldat bequem gemacht und träumte vor sich hin. Hallgrim schätzte, dass er noch nicht lange seiner Jugendzeit entwachsen war. Der junge Krieger war, ebenso wie der Fürst, mit einem Kettenhemd und Lederschutz gerüstet. Ein Schwert und ein Parierdolch hingen von seinem Waffengurt herunter. Erschrocken sprang er auf, als er den Herrscher auf sich zukommen sah. »Gut, dass du schon da bist, Restil«, begrüßte ihn Fürst Aldan. »Hallgrim Al-Noshura, dies ist Restil, mein dritter Sohn. Seit einiger Zeit lasse ich ihn bei den Reichsgeschäften und wichtigen Ereignissen anwesend sein. Seine Zeit ist gekommen, zu lernen, was es bedeutet, ein Fürstentum zu führen.« Hallgrim verbeugte sich leicht in die Richtung des Fürstensohnes. »Möget ihr die Weisheit der Behüter erlangen, junger Herr?« Aldan lachte auf. »Für das Erste würde mir überhaupt etwas Weisheit bei ihm genügen. Restil, das hier ist der junge Magier, der uns vom Grauen Turm gesandt worden ist, Hallgrim Al-Noshura.« »Willkommen, Ordensmeister«, Restil trat vor und streckte offenherzig seine Hand aus. »Noch kein Meister«, stellte Hallgrim richtig und ergriff fest die dargebotene Hand. »Nur ein Adept, der ebenfalls noch viel zu erlernen hat.« Ein verschwörerisches Lächeln huschte über das Gesicht des Fürstensohnes, das Hallgrim erwiderte. Aldan nickte Hallgrim zu und wies mit ausgestrecktem Arm auf die Steinstatue. »Kommen wir zum Grund eurer Anwesenheit. Hier habe ich den Gegenstand meiner Sorgen abstellen lassen. Ich hoffe sehr, Hallgrim Al-Noshura, dass ihr mir weiterhelfen könnt.« Ernst besah der Adept der arkanen Künste die Statue. Diese aus Granit bestehende Figur war bemerkenswert detailgetreu. Nahezu lebensecht stellte sie einen jungen Mann in Jägerkleidung dar. Selbst kleinste Falten waren herausgearbeitet worden. Es war wahrlich ein Meisterwerk der Bildhauerkunst. Seltsam erschienen die Hände, die eigentlich mehr wie die Pranken eines Bären aussahen, fellbesetzt und mit gefährlichen Krallen bestückt. Diese Tatzen wirkten seltsam und unpassend, denn sie waren im Verhältnis zum Rest des Körpers viel zu groß geraten. Erstaunlich, nicht wahr? Aldan trat neben den jungen Magier und Restil blickte Hallgrim neugierig an. Nun, was ist eure erste Einschätzung? Könnte es irgendetwas mit drakanischer Magie zu tun haben? Dieses Kunstwerk wurde in der Hütte eines Waldläufers tief im Moranionwald aufgefunden. Wir vermuten, er hat für den Eisernen Thron Informationen gesammelt. Im Moranion? Hallgrim sah erstaunt zum Fürsten. Sehr wagemutig, nach allem, was man so hört von diesem Wald der Wälder. Sogar bei uns im Norden kennt man unheimliche Geschichten über ihn. Größer soll er sein als selbst das Reich der Drakaner und das der freien Völker zusammen. Die seltsamsten und gefährlichsten Kreaturen, so sagt man, treiben sich dort herum. Ja, so sagt man. Aber fundiertes Wissen haben wir nur wenig über dieses Gebiet. Obwohl wir schon seit einem Jahrtausend diesen Kontinent bewohnen, ist uns der größte Teil des Landes unbekannt. Es gäbe noch so vieles zu erforschen. Zum Beispiel die großen Ruinenstädte, die im Moranionwald gefunden wurden, die letzten Zeugnisse von untergegangenen Reichen und Zivilisationen. Hallgrim fragte sich, wohin dieses Gespräch führen sollte und ob der Verlauf etwas mit dem Fürstensohn zu tun hatte. Das Thema an sich hatte ihn allerdings schon immer fasziniert, und so äußerte er seine Gedanken darüber. Es ist unheimlich, dass nicht eine der alten Kulturen überlebte. Die alten Schriften der ersten Besiedlung berichten, dass nicht ein existierendes Reich, nicht mal eine primitive Siedlung vorgefunden wurde. Alles war verschlungen von der Wildnis, begraben unter Gras und Bäumen. Fürst Aldan lächelte grimmig. Ja, erschreckend. Uns wird vor Augen gehalten, wie vergänglich jedes Streben ist. Und trotzdem ringen wir allzeit nach Weisheit, damit wir nicht ebenso vergehen, sondern dem Feind solchen Untergang bringen können. Wie närrisch wir doch sind. Verwirrt runzelte Hallgrim seine Stirn. Ja, sicher, Herr. Auch Rastil sah verständnislos zu seinem Vater. Hallgrim hingegen ahnte langsam, auf was der Fürst anspielte. Ah, euer Ausspruch sollte wohl eine Art Aphorismus sein. Ihr meint, dass wir unseren Forschungen hauptsächlich zur Vernichtung der Drakaner betreiben und unsere Feinde streben ebenso nach Weisheit, um uns auslöschen zu können. Ihr glaubt, so etwas wäre schon damals bei den untergegangenen Reichen passiert, dass diese sich gegenseitig vernichtet haben. Obwohl uns, den vier Fürstentümern und den Drakanern, aufgezeigt wurde, wie dieses enden kann, ändern wir unser Verhalten nicht, was uns alle zu Dummköpfen macht. Verzeiht, Herr, meint ihr nicht, dies alles aus Ruinen zu deuten, wäre reichlich viel Spekulation? Vielleicht. Dann sagt mir, was könnte außer einem Krieg eine solche Vernichtung von mehreren Kulturen mit all ihren großen Städten bewirken? Selbst eine Naturkatastrophe könnte das nicht so allumfassend auf dem gesamten Kontinent. Hallgrim schwieg und versuchte, den Fürsten einzuschätzen. Seine Körpergröße war eher durchschnittlich, doch die Schultern waren breit. Der leichte Ansatz eines Bauches war zu erkennen. Die braunen Augen wirkten entschlossen, seine adlerförmige Nase und das energische, bärtige Kinn gaben dem Gesicht Charakter. Für sein Alter sah der Fürst erstaunlich muskulös und abgehärtet aus. Lederschutz, Kettenhemd und das umgegürtete Schwert schienen ganz zu seiner Person zu gehören. Insgesamt, fand Hallgrim, gab er eine stattliche Erscheinung ab, die Reife und Erfahrung ausstrahlte. Aldan bemerkte seine Blicke. »Na, eine erste Einschätzung des alten Fürsten? Ihr wundert euch wohl über meine Kampfkleidung.« »Verzeiht meine Verwunderung, edler Fürst, die Hochgestellten, die ich bisher kennenlernte, bevorzugten angenehmere und vor allem prunkvollere Kleidung.« Rastil, der die ganze Zeit das Gespräch aufmerksam verfolgt hatte, musste bei dieser Bemerkung grinsen. Es war ersichtlich, dass er die folgende Antwort seines Vaters schon öfter gehört hatte. Ich möchte nicht verweichlichen, und es macht auf meine Soldaten einen guten Eindruck. Sie sollen wissen, dass sich ihr Befehlshaber genauso viel abverlangt, wie er von ihnen fordert. Außerdem vergesst nicht, dies ist die Grenzmark, die dem Reich der Drakaner am nächsten liegt. Meine Burg ist Tag und Nacht auf eine Invasion gefasst, und Spähtrupps reiten ständig durch die Grenzlande. Auch ich bin sozusagen wie ihr in Arbeitskleidung.« Hallgrim wurde leicht verlegen bei der Erwähnung seiner Bekleidung und fragte schnell, »Wie habt ihr überhaupt von diesem Waldläufer erfahren, mein Fürst?« »Unter meinen Kundschaftern befinden sich viele Elfen. Ihr Geschick und ihre Fähigkeiten in der offenen Natur sind überwältigend. Ich denke, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, sie sind in der Wildnis Menschen, Gnomen und Zwergen weit überlegen. Und Elfen kommen auch von ihren Streifzügen durch den Moranienwald lebend wieder zurück. Jedenfalls, wenn sie sich nicht zu tief hineinwagen. Sie entdeckten auf einer Erkundung einen Jäger, der aus dem Wald kam und zu unserer Stadt wanderte. Meine Elfenspäher verfolgten ihn heimlich zu einer Schenke und konnten ein Gespräch belauschen. So wurde offenbar, dass er Kontakt zu einem Mittelsmann des Eisernen Thrones hatte, der sich in meiner Stadt aufhielt. Was er aber hier für einen Auftrag hatte, bleibt im Dunkeln. Beide, der Waldmann sowie der Mittelsmann, wurden kurz nachdem man mir Bericht erstattete, mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden. Hallgrim fasste sich schluckend an seinen Hals. »Also sind die Drakaner nicht untätig. Eure Mark ist anscheinend im Brennpunkt der Geschehnisse, und es gibt mindestens noch einen Schleicher der Drakaner in eurer Stadt.« Aldans Hand verkrümmte sich zu einer Faust und er knurrte, »Verdammt, so ist es. Einer meiner Getreuen, der einige zwielichtige Händler beschatten wollte, ist spurlos verschwunden. Ich fürchte, er ist nicht mehr am Leben. Doch haben wir wenigstens die Behausung des Jägers gefunden und neben ein paar Karten, die er über die Flüstermark angefertigt hatte, noch diese seltsame Statue.« Zum ersten Mal mischte sich Rastil in das Gespräch ein. »Noch erschreckender finde ich, dass unsere Elfenwaldläufer, ohne es zu bemerken, selbst beobachtet wurden. Das ist zumindest die einzige Erklärung für den plötzlichen Tod der beiden Drakaner, die unsere Speer verfolgt haben.« Hallgrim betrachtete erneut das erstaunliche Kunstwerk und entgegnete dem Fürstensohn, »Vielleicht waren es gleichfalls Elfen, die eure Kundschafter beschattet haben. Das drakanische Imperium setzt sich ebenso wie die vier Fürstentümer aus Gnomen, Elfen, Zwergen und Menschen zusammen, und die Drakaner nutzen alle ihre Möglichkeiten.« »Ja, ihr habt leider recht«, sagte der Fürst verdrossen. »Denen wurde das Gehirn so mit Lügen verdreht, dass sie dem Imperium voller Hingabe dienen, obwohl die Drakaner es anders ausdrücken würden. Bei ihnen würde es heißen, Lenken des ungebildeten Volks zu seinem eigenen Besten. Abschaffung von Hunger und Gewalt durch Entmündigung des Volkes. Es ist schon seltsam. Die beiden Reiche stammen von den ersten Siedlern ab und haben sich doch so unterschiedlich entwickelt.« Aldan ging näher an die kunstvolle Statue heran und befühlte mit einer Hand die steinernen Pranken. »Ich habe euch nur deshalb in die letzten Geschehnisse eingeweiht, damit euch klar wird, wie wichtig es für uns ist, mehr herauszufinden. Nun, was könnt ihr mir über dieses Ding sagen?« Hallgrim schloss kurz seine Augen und versuchte, eine innere Ruhe zu erlangen. Mit beiden Händen ergriff er seinen Stab. Konzentriert, die Statue im Blick, öffnete er seinen Geist der alles umgebenden Macht der Schöpfung, der Energie, die alle Dinge, tot oder lebend, seit ihrem Sein umgibt. Er füllte seinen Stab mit einem winzigen Teil dieser Energie, der wie zur Antwort in einem sanften Blau aufleuchtete. Für das, was er vorhatte, war der magische Schein völlig unwichtig, aber Hallgrim wollte ein etwas eindrucksvolleres Spektakel bieten als sein ödes Starren auf eine Steinfigur. Für die eigentliche Aufgabe öffnete er sein geistiges Auge und sah auf die Ebene der Magie. Die Statue leuchtete sanft für ihn auf. Fürst Aldan und Rastil blieb dieses Leuchten allerdings verborgen. »Dieses Werk wurde magisch erschaffen oder hat magische Eigenschaften, mein Fürst. Oder beides.« »Ach, tatsächlich? So jung, aber schon die gleiche Art, sich festzulegen wie die Meister aus seiner Zunft. Wie viele Sommer habt ihr erlebt?« Verdutzt blickte Hallgrim zu Fürst Aldan und ließ seinen Stab wieder sinken. »In dem jetzt kommenden Sommer werden es 25 her. Man dachte wohl, dass ich für eine erste Begutachtung ausreichen würde. Ich habe erfolgreich die erste Prüfung der Beherrschung abgelegt und darf damit die Zauber der ersten beiden Machtkreise nach meinem eigenen Ermessen anwenden.« Hallgrim fragte sich, was diese Anspielung auf sein Alter sollte. Bezweifelte der Fürst etwa seine Fähigkeiten, nur weil er noch nicht so alt wie ein Ordensmeister war? Ärger machte sich in Hallgrim breit. »Ja, ihr erwähntet ja bereits, dass ihr kein Meister seid«, sagte Rastil mit leicht enttäuschter Stimme. »Nein, nicht auch noch der Sohn des Fürsten«, dachte Hallgrim deprimiert. Rastil blickte etwas mitleidig zu ihm herüber. »Die ersten beiden Machtkreise, was bedeutet das?« Hier konnte Halgrim beweisen, dass er sich perfekt in den magischen Theorien auskannte. Diese Chance wollte er sich nicht entgehen lassen, und so erklärte er mit Feuereifer. »Ah, dazu müsst ihr wissen, dass die Zauber je nach dem Umfang der Veränderung der Realität und der Größe des beeinflussten Volumens in 10 Schwierigkeitsgrade eingeteilt wurden. Je höher der Machtkreis, desto weitreichender ist die Veränderung der Umwelt und umso mehr muss der Magier Schöpfungsenergie in sich aufnehmen.« Die Ausführung des Zaubers wird mit steigender Menge der Schöpfungsmacht immer gefährlicher. Dementsprechend mächtig sind Zauber des 10. Machtgrades, die kein bekannter Magier außer einst Abuzaan wirken konnte, obwohl selbst diese Zauber nur das Vorhandene abändern und nicht etwas neu erschaffen können. Das ist allein dem allmächtigen Schöpfer möglich. Fürst Aldan grinste Halgrim listig zu. »Ah, endlich erfährt man etwas mehr von eurem zugeknöpften Orden.« Bisher taten einige eurer höchsten Meister so, als wäre ihnen nichts unmöglich dank ihrer Macht. Halgrim sah verlegen zu Boden. Über die Reaktion Halgrims leicht amüsiert, fuhr Aldan fort. Die Einteilung der Zauber war mir bekannt. Mit Ausnahme der Tatsache, dass momentan keiner vom Orden des Grauen Turms den letzten Machtkreis beherrscht. Halgrim stöhnte auf und wünschte sich verzweifelt ein tiefes Loch herbei, das ihn und seine große Klappe aufnehmen könnte. In seinem Geltungsdrang hatte er glatt vergessen, dass der Orden aus dieser Tatsache ein Geheimnis machte. Fürst Aldan blickte in die Ferne und fuhr mit ernster Stimme fort. Abuzaan beherrschte also den 10. Machtkreis. Wir können alle dankbar sein, dass dieser machtvolle Hexer nicht mehr lebt. Er hätte sonst die Drakaner irgendwann zum Sieg geführt. Abuzaan? Die Frage Rastils kam zögerlich und er schaute etwas unsicher zu seinem Vater. Der schnaubte ungehalten auf. Rastil! »Pass bei deinen Lehrstunden besser auf! Geschichte ist wichtig, auch wenn es dir langweilig erscheint!« Mit einer ungehaltenen Geste zu Halgrim hin bat er ihn, »Bitte, seid so gut und gebt ihm einen kurzen Exkurs über den Hexer!« Halgrim verbeugte sich. »Gern, Herr!« Wenigstens war er heute nicht der Einzige, der sich eine Blöße gab. Abuzaan galt als der mächtigste und listenreichste Magier seit der Besiedlung Tepors. Den Schriften zufolge war er schon während des großen Übergangs alt und soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, dass die Flucht der 4 Völker von der alten Welt nach Tepor überhaupt gelang. Seit dem ersten Betreten dieser Welt hat Abuzaan um die 700 Jahre lang versucht, die Macht über alles, was auf Tepor lebt, zu erlangen. Wieso mussten unsere Ahnen von unserer Heimatwelt fliehen? Rastil hatte etwas unwillig seine Arme verschränkt, war aber aufmerksam. »Wir wissen es nicht, junger Herr. Im ersten Jahrhundert der Besiedlung gab es keine Historiker. Die Flüchtlinge hatten Wichtigeres zu tun, als Vergangenes aufzuschreiben. Das Wissen ging verloren und wurde zu einer nebulösen Sage über eine gewaltige Katastrophe unbenannter Art. Abuzaan, der einzige Zeitzeuge, der noch am Leben war, schwieg diesbezüglich.« Der Fürstensohn machte ein ungläubiges Gesicht. »Unfassbar, dass er schon beim Übergang dabei war. Selbst Elfen und Zwerge haben höchstens eine Lebensspanne von 250 Jahren. Wie kann ein Mensch über 700 Jahre alt werden?« »Das ist eins der großen Rätsel um Abuzaan und zeigt, welche Möglichkeiten er hatte. Nach den Gesetzen der Magie kann weder ein Zauberer noch ein Kleriker durch die Macht sein Leben verlängern. Was Abuzaan gelang, sollte somit eigentlich unmöglich sein.« Mit einem nachdenklichen Ausdruck im Gesicht wischte sich Rastil seinen wilden, schwarzen Haarschopf nach hinten. »Und was hatte Abuzaan mit den Drakanern zu tun?« Schwer stützte sich Halgrim auf seinen Stab und stöhnte innerlich. »Das hier würde wohl noch länger dauern. Nun gut, wenn Rastil so viel fragte, dann würde er weit ausholen. Vielleicht würde das den Fürstensohn von weiteren Fragen abhalten.« Einige unserer Vorfahren drangen über das Felmon-Gebirge auf die andere Seite des Kontinents vor. Vieles dieser ersten Besiedlungszeit im Osten liegt für uns im Dunkeln. Wir wissen nur, dass ein Bund aus Klerikern und Magiern in der wichtigsten Stadt auf der anderen Seite des Gebirges die Macht an sich riss. Und dies war der Anfang des drakanischen Imperiums. Eine zweigeteilte Gesellschaft entstand, in der nur diejenigen zur herrschenden Klasse aufstiegen, die über die Macht gebieten konnten. Die Herrschaftsstrukturen waren für Abuzaan ideal. In der Tat spiegelt die Form der drakanischen Regentschaft die krankhafte Kontrollsucht Abuzaans wider. In den Jahren 608 bis 610, so vermuten einige Schriftgelehrte, gelang es ihm, als Mitglied in den Imperialen Rat berufen zu werden. »Nicht sehr klug von dem drakanischen Rat«, meinte Rastil verächtlich. Fürst Aldan, der während Halgrims Erklärung mit verschränkten Armen in die Ferne gestarrt hatte, sagte, »Abuzaan ist als ein Meister der Täuschung bekannt gewesen. Den Ratsmitgliedern war vermutlich nicht klar, wen sie da in ihren Rat eingelassen hatten.« Mit einem Nicken zu Halgrim forderte der Fürst ihn auf, »Doch fahrt fort, entschuldigt meine Störung.« Die Unterbrechung hätte, wenn es nach Halgrim gegangen wäre, gerne etwas länger dauern können. Er erzählte weiter. Wenige Jahre später schwang sich der Hexer zum Imperator auf. Aber Saan baute seine Befugnisgewalt immer weiter aus und der Rat verlor seine bestimmende Funktion. In den folgenden Jahren bereitete er alles vor, um auch die Länder westlich des Felmongebirges unter seine Herrschaft zu bringen. Er brachte jahrelang Krieg über die vier Fürstentümer. Um endlich die Entscheidung herbeizuführen, griff er dann persönlich in die Kampfhandlungen ein. Mit den gesamten Elitetruppen und allen Ratsmitgliedern des Imperiums bildete er ein besonderes Heer, welches er selbst anführte. Noch nie gab es so eine Ansammlung von Zauberern und Priestern in einer Armee und solch einen mächtigen Heerführer. Man nannte sie die Legion der Magie. Keine Stadt und keine Festung, egal wie stark sie auch war, widerstand diesem machtvollen Heer. Der Großteil der vier Fürstentürme wurde erobert und besetzt. In einem letzten verzweifelten Akt führten die vier Völker all ihre Kräfte zusammen und hatten doch wenig Hoffnung, die Legion der Magie zu bezwingen. Halgrim machte eine Pause und stellte vergnügt fest, dass Rastil mit weiten Augen an seinen Lippen hing. »Wie haben wir damals gesiegt?« fragte Rastil, als Halgrim nicht gleich weiter erzählte. »Die vier Fürstentümer haben gar nicht gesiegt«, sagte Halgrim und verkniff sich ein Lächeln, als der Fürstensohn die Stirn krauste. Kurz bevor die beiden Heere aufeinander trafen, wurde Abu Saan von den Ratsherren verraten. »Was zu jener Zeit am zerborstenen Berg geschah, wird von unseren Schriftgelehrten nur vermutet.« Offensichtlich wollte der Rat seine Macht wieder erlangen. Wahrscheinlich hatten sie sich lange auf den entscheidenden Schlag vorbereitet. Vielleicht wollten sie so lange warten, bis Abu Saan die vier Fürstentümer niedergerungen hatte und sahen nun den Zeitpunkt für ihren Verrat gekommen. Auf jeden Fall hatte der Rat den Großteil der Soldaten auf seine Seite gebracht, denn es wird berichtet, dass im Lager der Drakaner ein kleiner Teil des Heeres umstellt und angegriffen wurde. Die Hand Rastils fuhr unterbrechend nach oben. Halgrim atmete tief ein. »Ich verstehe nicht, warum der Rat nicht die letzte Schlacht abgewartet hat.« »Das fragen sich noch andere. Vielleicht war es nur ein günstiger Augenblick, eine Lücke in Abu Saans Sicherung, die man spontan nutzte. Oder es wäre nach dem Brechen des letzten Widerstandes etwas geschehen, was einen Angriff auf Abu Saan noch schwerer gemacht hätte. Aber es war niemand von den vier Fürstentümern anwesend, um diese Ungereimtheit aufzuklären.« »Genau das hasse ich so an dem Geschichtsunterricht«, beschwerte sich Rastil und verschränkte wieder seine Arme. Entweder langweilig oder man weiß es nicht genau. Nun gut, was tat Abu Saan? Abu Saans Reaktion war fürchterlich. Er sorgte dafür, dass keiner der Verräter entkam und webte einen Zauber, der bis dahin nicht für möglich gehalten wurde. Der Berg, auf dem die Legion der Magie lagerte, wurde zu einem ausbrechenden Vulkan. »Der zerborstene Berg«, flüsterte Rastil verstehend. »Ja, daher sein Name.« »Der Berg zerbarst«, bestätigte Halgrim und versuchte, noch mehr Dramatik in seine Stimme zu legen. »Die Explosion des Ausbruchs und die nachfolgenden heißen Aschewinde vernichteten die Legion der Magie. Als sich die Nachricht verbreitete, flohen alle stationierten Soldaten und das zweite drakanische Heer zurück ins Imperium.« Fürst Aldan blickte vom Boden auf und sagte, »Sie besiegten sich selbst. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie.« »Wir haben also nur durch Glück unsere Freiheit behalten?« rief Rastil ungläubig aus. Aldan wandte sich seinem Sohn zu. »War es wirklich Glück oder wurde es gefügt? Ich denke nicht, dass der Schöpfer all dem tatenlos zugesehen hat.« »Ein gläubiger Mensch würde das wohl so sehen«, meinte Halgrim leise. Dann sprach er bestimmter weiter. »Zumindest wurde von den freien Völkern viel aus eigener Kraft getan. Nur wegen der heftigen Gegenwehr der vier Fürstentümer sah sich Abu Saan gezwungen, selbst einzugreifen und sich in Gefahr zu begeben. Im drakanischen Reich muss er sich abgesichert haben, sonst hätten die Ratsherren ihn schon viel früher bekämpft.« Etwas unsicherer fügte Halgrim hinzu. »Glaube ich, zumindest.« Fürst Aldan betrachtete Halgrim nachdenklich. »Eins verstehe ich nicht«, meinte Rastil, und seine braunen Augen verengten sich kritisch. »Das drakanische Reich hat nicht alle seine Magier und Kleriker verloren. Das ist offensichtlich, denn sie beherrschen immer noch das Imperium. Wieso sind die drakanischen Magier nicht durch Abu Saans Wissen viel mächtiger als unsere Machtanwender geworden?« »Er war äußerst misstrauisch und hütete eifersüchtig seine Erkenntnisse«, antwortete Halgrim. »Er versteckte seine Forschung und sicherte sie ab. Was Abu Saans Zauber anbelangt, sind die Drakaner also genauso unwissend wie wir.« Rastil nickte. »Gut, dass Abu Saan vernichtet ist.« Halgrim schüttelte den Kopf. »Einige meiner Meister sind sich bezüglich der Vernichtung Abu Saans nicht wirklich sicher. Abu Saan war gerissen und hatte durch seine Macht viele Möglichkeiten.« Ach, die studierten Theoretiker, sagte Fürst Aldan sarkastisch. Wenn dem so wäre, warum hat er dann die letzten 350 Jahre nicht mehr in die Geschehnisse eingegriffen? Darauf wusste Halgrim nichts zu sagen, und statt eine Antwort zu geben, verbeugte er sich leicht vor dem Fürsten. Ernst schaute Fürst Aldan zu seinem Sohn. »Die Drakaner verfügen nicht über das Wissen Abusans, doch wir wissen weder, was das Imperium alles vermag, noch was es plant. Zwar entsenden wir Schleicher in das Imperium, aber ohne nennenswerten Erfolg. Die strenge Diktatur und der Umstand, dass die Ratsmitglieder nicht öffentlich bekannt sind, machen es bisher unmöglich, einen Schleicher in eine Schlüsselposition zu bringen.« Halgrim wischte sich über seine geschwungenen Augenbrauen und versuchte, recht belanglos zu klingen. »Der magische Rat ist sehr vorsichtig geworden und hält alle seine Machenschaften verborgen. Aber sagt, haben die Fürstentümer des Westens nicht ebenso einen Geheimrat, damit Beschlüsse nicht dem Feind bekannt und Entscheidungsträger nicht gemeuchelt werden?« »Ach, noch mehr Gerüchte«, murrte Fürst Aldan und verschränkte seine Arme. »Bleiben wir bei den Fakten und der Wirklichkeit. Und dies hier vor euch in Form eines Steins, Halgrim al-Nushura. Könnt ihr mir nicht noch mehr über den Zweck dieser Statue berichten? Oder soll ich schnell einen weiteren Boten zum Grauen Turm senden?« Zornesfunkeln starrte Halgrim den Fürsten an. Der blickte gelassen zurück. Aufmerksam verfolgte Rastil den Verlauf des Gesprächs und verhielt sich still. »Vielleicht bin ich euch doch mehr von Nutzen, mein Fürst. Ich glaube, vorhin bei der Untersuchung einen bestimmten Magiebereich erkannt zu haben. Aber nicht den exakten Zauber? Das ist auch sehr unwahrscheinlich, Herr. Erklärt mir das.« »Die Umwelt abzuändern ist ein komplizierter Vorgang. Der Geist des Magiers muss mit der Energie, die er aufgenommen hat, die Zustandsform von Hitze, Kälte sowie Masse, Raum und Zeit genauestens anordnen. Die Folgen eines Fehlers sind unvorhersehbar und meistens tödlich. Ein jeder Magier kann also nicht einfach spontan die Welt verzaubern. Erst muss er die genaue Formel der Anordnung für jede noch so kleine Veränderung wissen, die sogenannten Zaubersprüche. Diese Formeln werden mühsam in Jahren der Forschung erarbeitet oder vom Meister an den Schüler weitergegeben. Zauberer können die gewaltigen Kräfte der Schöpfung mit ihrer Gabe lenken, aber kein lebendes Wesen hat einen so überragenden Intellekt, dass es spontan und beliebig diese Macht einfach so formen könnte. Da die beiden Lehrstätten des Arkan, der Graue Turm und diejenige der Drakaner, nie zusammengearbeitet haben, sind die Zauber, die erforscht wurden, völlig unterschiedlich. Grundsätzlich gilt, es gibt oft mehrere Wege, dasselbe oder ein ähnliches Ziel zu erreichen. Die Drakaner kennen demnach Zauber, die wir weder verstehen noch wirken können, und umgekehrt kennen wir Zauber... Ja, verstanden. Aber wenn ein Hexer einen fremden Zauber in seiner Ausführung beobachtet, dann könnte er diesen doch imitieren. Verzeiht, Herr, nein. Das wäre ungefähr so, als würdet ihr einen Soldaten sein Schwert schwingen sehen und dadurch erkennen, wie man Metalle schmelzen muss und mit welchem Verfahren dieses Metall dann zu schmieden ist. Die Arkanwissenschaften sind wirklich kompliziert. Deshalb seid ihr Zauberer auch immer hinter den Zauberbüchern der Drakaner her und die Drakaner hinter euren Forschungen. Halgrim neigte bejahend sein Haupt. Also gut, dann zeigt mal, was in euch steckt, mein junger Gelehrter. Ich muss mehr über diese Statue erfahren, egal wie. Oder gebt ihr so schnell auf? Noch ärgerlicher geworden, dachte Halgrim bei sich. Du hast es so gewollt. Die Magie der Statue hatte etwas mit Umformung, Leben und Stein zu tun. Zwar konnte er den fremden Zauber nicht nachvollziehen, aber wenn er sich nicht irrte, mit einer eigenen Formel den Effekt umkehren. Er konzentrierte sich auf die Worte und Gesten, die dabei halfen, die Elemente umzuordnen. Die Welt um ihn herum hörte auf zu existieren. Nur noch das Gefühl der Kraftströme, die seinen Körper durchdrangen, sowie unendliche Weiten und Vielfalt waren für ihn gegenwärtig. Und eine kleine Stimme in seinem Kopf, die bemerkte, dass diese Beschwörung doch nicht mehr in den ersten beiden Machtgraden lag. Sein Geist verdrängte die lästige Stimme, drang in die Struktur der Steinfigur ein und löste hier, ordnete da und Erkenntnis flammte auf. Er brauchte mehr Energie. Nein, falsch, nicht so viel. Im Labor fing die Luft um die Figur an zu summen. Nervös blickte Fürst Aldan zu dem Adepten und bemerkte, dass dieser anfing heftig zu schwitzen. Rastil wich mehrere Schritte zurück. Ein Glühen umfing die Statue und breitete sich weiter aus. Die Gnome in der Werkstatt hatten aufgehört zu arbeiten und schnatterten mit ihren hohen Stimmen wild durcheinander. Die übergroßen Augen und Ohren der kindergroßen Gestalten richteten sich auf das Gleißen in der Ecke des Raumes. Ein Dröhnen schwoll an, die Wände im Bereich der Ecke begannen zu zittern. Fürst Aldan stellte sich schützend vor seinen Sohn. Ein Knall und ein Windstoß folgten. Halgrim, Fürst Aldan und Rastil wurden zu Boden gefegt. Ein Wimmern riss Halgrim aus seinem benommenen Zustand und er blickte auf. Vor ihm hatte sich die Statue zu Boden gekrümmt und war nunmehr weder grau noch steinern. Er sah echte Kleider, ein grünes Lederhemd und braune Lederhosen. Entsetzt starrte Hallgrim den sich windenden Mann am Boden an, der nun erschreckend echte Prankenhände hochhielt. Geschockt und gleichermaßen fasziniert konnte Hallgrim diese Tatzen nicht mehr aus den Augen lassen. Sie begannen sich zu verändern. Sie zerflossen zu einer breiigen Masse, aus der sich sofort etwas anderes formte. Es entstanden menschliche Hände. Dann fiel der Mann in Ohnmacht. Fürst Aldan sprang hoch und sah nach seinem Sohn. Als er sich überzeugt hatte, dass es Rastil an nichts fehlte, half er Hallgrim auf, der immer noch verdattert auf dem Boden lag. »Sagt mir, Hallgrim«, fragte der Fürst in einem betont ruhigen Tonfall, »geschieht das immer, wenn man einen Magier wütend macht?« Er zeigte dabei auf den Boden und die Wände um den Ohnmächtigen herum. Der Steinboden und Stücke der Wand hatten sich in undefinierbares Fleisch verwandelt.